Ihr hört Unboxing Trans, ein Podcast, in dem wir in jeder Folge ein Thema auspacken, das für Transmenschen wichtig ist und über das Allies und Verbündete vielleicht noch wenig wissen.
Trans-Themen kommen derzeit fast nur als Antitrans-Themen vor. Mit Unboxing Trans wollen wir das ändern. Wie? Indem wir von innen heraus erzählen. Wir, das sind übrigens
Kathleen
und ich bin die Julia.
Zwei Freundinnen, die eine cis
und die andere trans.
Und was besprechen wir so?
In 10 Folgen bringt jede von uns etwas mit, was die andere Person vorher nicht weiß. Ich habe immer ein Thema dabei, das für Transmenschen wichtig ist. Dieses Thema packen wir dann bis ins Detail aus. Und du?
Ich bringe ein Objekt mit, das ich mit Trans-Themen verbinde, und Kulturtipps. Außerdem bekommen wir einen spannenden Anruf aus der Vergangenheit und lernen eine historische Persönlichkeit kennen.
Dann beantworten wir auch Fragen aus der Community und vergeben Preise. Wir haben das Angstkatzenhäschen als Antipreis und einen goldenen Blumenstrauß für besonderes Engagement.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei unserer zweiten Folge dabei seid. Let's go!
Ja, aber bevor es losgeht, Julia, mit unseren heutigen Themen und Folge 2 und so wollte ich mich bedanken. Du hast ja auch erzählt, wir haben so viele tolle Rückmeldungen bekommen, Zuspruch und auch konstruktive Kritik, und das hat mich irgendwie echt ganz schön aus den Socken gehauen. Und ich finde es einfach voll schön zu wissen, dass das, was wir hier machen, auch bei Leuten ankommt und gehört wird. Und deswegen wollte ich auf jeden Fall auch Danke sagen an euch da draußen.
Ja, danke ebenso, dass du da das mit mir machst. Und also ich habe Feedback bekommen von Leuten, bei denen ich das nie erwartet hätte, die so aus dem Arbeitsbereich kommen. Und was ich so schön finde, also jemand hat mir gesagt, es richtet sich nicht an ein Fachpublikum. Und es ist leicht zu folgen, leicht zu verstehen, dass jeder Mensch, der auch mit diesen Themen nicht so viel Berührungspunkte hat, davon mitgenommen werden kann. Und das war so, das hat mich echt so, dachte ich, ja, schön, freue ich mich.
Super schön. Hoffen wir, dass es auch mit Folge 2 so sein wird. Also, packen wir es an. Was hast du zum Unboxen mitgebracht, Julia?
Ich habe heute den Begriff Transition mitgebracht.
Okay.
Was ist das? Was ist eine Transition für dich?
Also erstmal fällt mir auf, dass ich den Begriff fast nie deutsch ausgesprochen höre.
Ah.
Dass ich auch selber, ich sage immer Transition.
Ja.
Oder ich sage auch nicht, dass jemand transitioniert, sondern Transition.
Ja.
Oder transitioned ist. Also das ist mir gerade als allererstes aufgefallen. Naja, eine Transition ist eine Angleichung des Geschlechts hin vom Falschen zum Richtigen, oder?
Ja. Es gibt unterschiedliche Formen von Transition. Also wenn wir von einer Transition sprechen, dann kann das sowohl die soziale Transition sein. Dazu zählt zum Beispiel deine optischen Veränderungen, die Anpassung von Namen und Geschlechtseintrag, damit du halt im sozialen Leben, in der Gesellschaft halt auch mit dem richtigen Namen und so weiter ankommst, angenommen wirst. Also in dem Bereich sprechen wir von der sozialen oder gesellschaftlichen Transition. Und dann gibt's das, was die meisten dann als die körperliche Transition verstehen oder die medizinische mit medizinischen Maßnahmen und so weiter.
Okay, dann habe ich ja gerade gezeigt, dass ich offensichtlich die medizinische Transition als allererstes denke. Und
was denkst du denn, was gehört alles zu dieser, also du hast ja von der körperlichen Transition oder von dieser medizinischen Transition gesprochen, was denkst du denn, was da alles so dazugehört?
Naja, erstmal, bevor es in irgendeine medizinische Transition geht, gibt es ja wahrscheinlich erstmal eine psychische Transition, oder?
Oh, sehr spannend, ja, finde ich gut. Tatsächlich muss man sich ja selbst erstmal darüber bewusst werden, wer bin ich eigentlich?
Genau, du brauchst erstmal die Klarheit darüber, wer du bist, um zu wissen, dass du vielleicht da, wo du gerade bist, noch nicht richtig angekommen bist. Mit so einer inneren Auseinandersetzung fängt eine Transition ja sicherlich an, wie das im Einzelnen geschieht. Wann das typischerweise beginnt, das kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil ich solche Erfahrungen ja gar nicht persönlich kenne. Aber genau, also ich glaube, das wäre sozusagen die Vorstufe, und dann ist es sicherlich ein länger andauernder Prozess, eine innere, längere Auseinandersetzung, sicherlich erstmal leise im Stillen für sich selbst für eine Weile, bevor man sich vielleicht Menschen anvertraut und outet als trans. Genau, und dann, welche Schritte dann im Einzelnen zu gehen sind, wie die Reihenfolge genau ist, das ich denke mal, bei Jugendlichen über eine therapeutische Stelle. Mhm. Wie es bei Menschen ist, die schon volljährig sind, weiß ich nicht, wie es läuft. Ob man da auch eine therapeutische Stelle noch aufsuchen muss, wahrscheinlich schon, wenn man die Krankenkasse mit ins Boot holen muss oder möchte. Genau, bevor ich mich hier verzettele, bin ich auf dem guten Weg.
Auf einem richtig guten Weg. Also die innere Auseinandersetzung, wir sprechen vom inneren Coming Out. Also es gibt zwei verschiedene Formen des Coming Outs. Das eine ist das innere Coming Out und das zweite ist so das sogenannte äußere Coming Out. Das innere Coming Out ist der Moment, in dem ich mir darüber bewusst werde, wer bin ich eigentlich? Und dem geht in der Regel ein sehr langer Auseinandersetzungsprozess voran, wo man sich ausprobiert, wo man vielleicht mal, also ich spreche jetzt mal von einer Mann-zu-Frau-Transition, dass man jetzt erstmal guckt, wie reagieren denn die anderen auf mich, wenn ich mal mit lackierten Fingernägeln durch die Gegend laufe und so. Das sind so kleine Schritte, die man geht, um einfach mal zu testen, ja, wie gehen die Leute eigentlich mit mir um? Wie ist das Feedback so aus meinem Umfeld? Und da habe ich dann den Punkt erreicht, wo ich mir sicher bin, wer bin ich? Was möchte ich? Wohin soll meine Reise gehen? So in Anführungsstrichen. Und bis man das dann jemand anderem anvertraut, das ist das äußere Coming Out, also wo ich dann den Mut finde, mich anderen Menschen irgendwie zu offenbaren. In diesem Zeitraum vergehen ungefähr 4 bis 7 Jahre bei Jugendlichen, bei Transjugendlichen. Und da gibt es eine Untersuchung vom Deutschen Jugendinstitut, die das mal recherchiert haben. Und da lag die Zeitspanne bei Transjugendlichen ungefähr in einer Zeitspanne von 4 bis 7 Jahre vom inneren bis zu diesem äußeren Coming Out. Und wenn man sich dann in dieser Phase den Mut gefunden hat, sich jemandem anzuvertrauen, und dann kriegt man gerade als Kind oder als Jugendliche gesagt, ey, Moment mal, das ist nur eine Phase, dann frage ich mich immer, also diese Leute oder diese Jugendlichen haben jetzt so lange, so viele Jahre über sich selbst reflektiert und wissen eigentlich jetzt genau, wer sie sind, und dann kommen die Erwachsenen und stellen das in Frage und tun das immer so ab, als wäre das irgendwie nur eine kurze Phase oder so. Das finde ich immer wie so ein Schlag ins Gesicht für die Jugendlichen. Und dann hast du eben die körperlichen oder die medizinischen Maßnahmen angesprochen. Dafür gibt es tatsächlich einen Leitfaden oder eine Richtlinie vom medizinischen Dienst. Und es ist nicht nur, dass Jugendliche auch eine Therapiebegleitung brauchen, sondern auch die Erwachsenen. Also in dem Moment, wo du eine medizinische Maßnahme oder chirurgische Maßnahme in Anspruch nehmen möchtest, muss die Krankenkasse, also du beantragst es ja bei der Krankenkasse, dass die Leistung, die Kosten dafür übernehmen. Und in dem Moment muss die Krankenkasse quasi ein Prüfungsverfahren einleiten. Das wird dann vom medizinischen Dienst durchgeführt. Da muss man dann Begutachtungsverfahren durchlaufen. Und erst wenn das erfolgreich absolviert wurde, dieses Begutachtungsverfahren, wenn es eine positive Empfehlung vom medizinischen Dienst gibt, erst dann kriegst du die Genehmigung von der Krankenkasse, dass sie diese Kosten dafür auch übernehmen. Und in der Regel ist das so, dass die Krankenkasse der Begutachtung des medizinischen Dienstes folgt, und dann darfst du deine Maßnahme beginnen. Und es gibt für alle möglichen Maßnahmen, sei es eine, ich sag mal, eine Haarentfernung im Gesicht von Barthaaren, sei es eine Brustoperation. Wir unterscheiden dazwischen Top Surgery und Bottom Surgery. Also Top Surgery ist halt die obere Körperhälfte. Und die Bottom Surgery ist halt die untere Körperhälfte, also im Genitalbereich die Operation. Und für jede Maßnahme kannst du einen separaten Antrag stellen, und das muss dann immer auch individuell dann begutachtet werden. Und erst wenn diese Gutachten positiv ausgefallen sind, das heißt, es muss abgeklärt werden, erstmal musst du mindestens 12 Sitzungen Psychotherapie gemacht haben. Dann muss abgeklärt werden, ob der Leidensdruck nicht anderweitig irgendwie zu lindern ist, den du hast. Ja, weil es wird ja immer vorausgesetzt, dass du unter dieser Geschlechtsidentität leidest, in Anführungsstrichen. Und dass psychotherapeutische Maßnahmen da nicht aushelfen, um dieses Leid zu lindern. Also bleibt die Operation quasi so diese Ultima Ratio, das ist so ein Stichwort, so ein Schlagwort, um das durchzuführen. Und erst wenn diese Begutachtung dann positiv verlaufen ist, Genau, das muss noch abgeklärt werden, ob es irgendwelche Komorbiditäten gibt, also Indikationen oder psychische Erkrankungen, die dem vielleicht noch entgegenstehen könnten und so weiter. Und so gibt es ganz viele, ganz lange Abklärungsprozesse, bis man überhaupt dahin kommt, dass man sagt, ich kann jetzt diese Operation machen. Und wenn ich mir oftmals so die Medienberichte anschaue, wo ich dann lesen muss, dass das Selbstbestimmungsgesetz ist ja insbesondere angeblich eine Gefahr für Jugendliche. Das klingt immer so romantisch, als wenn man heute zum Standesamt geht, den Geschlechtseintrag ändert und morgen auf dem OP-Tisch liegt. Das funktioniert so einfach nicht. Also da gibt es lange Abklärungsprozesse. Mhm. Und was mir auch nochmal ganz wichtig ist, zu unterscheiden, es gibt keine Abhängigkeit zwischen Selbstbestimmungsgesetz und den ganzen medizinischen Maßnahmen. Du kannst sämtliche Operationen machen, ohne jemals Namen und Geschlechtseintrag zu ändern. Du kannst aber auch den Namen und Geschlechtseintrag ändern, ohne jemals irgendeine medizinische Maßnahme in Anspruch zu nehmen. Also es gibt da keine Abhängigkeit und das ist mal ganz wichtig, erstmal zu verstehen, weil die meisten immer denken, durch das Gesetz kann sich ja jetzt jeder Mensch irgendwie operieren lassen und so weiter. Das Gesetz hat mit den medizinischen Vorgängen überhaupt gar nichts zu tun.
Auf den ICD-Code wollte ich gerade in dem Zusammenhang nochmal eingehen, weil ich habe neulich einen ziemlich guten Podcast gehört, an den Titel kann ich mich gerade nicht erinnern, aber ich werde das auf jeden Fall nochmal nachschlagen. Da ging es auch um eine Transition. Da wurde unter anderem mit dem
in dem Fall operierenden Arzt gesprochen und der sprach von diesem Diagnoseschlüssel und meinte, dass es den unbedingt braucht.
Und ich dachte vorher immer, das wäre quasi auch schon wieder eine Diskriminierung, aber dass es den unbedingt braucht, weil ansonsten dürfte ja kein Arzt, keine Ärztin an einem Menschen
so krasse Eingriffe vornehmen, also da was wegschneiden zum Beispiel. Das war mir vorher auch nicht so klar, dass das dann auch als Absicherung auf der medizinischen Seite nötig ist und dass das nicht unbedingt eine Diskriminierung in Form einer Stigmatisierung ist.
Also da war mal, ich glaube, das war 1987, gab es ein Gerichtsurteil, womit Transitionen oder chirurgische Maßnahmen am gesunden Körper erlaubt wurden. Und das war quasi die Geburtsstunde, dass chirurgische Maßnahmen oder medizinische Maßnahmen für Transpersonen dann festgeschrieben wurden, dass sie genehmigt werden durften und so weiter. Das war damals natürlich ein Meilenstein. Und die Grundlage ist heute, dass man dieses medizinische oder dieses psychische Leiden darunter, dass der Körper als falsch empfunden wird, dass dieses Leid nicht gelindert werden kann durch psychotherapeutische Maßnahmen. Und erst dann, man kriegt dann diese Diagnose, das ist eine F-Diagnose, F64.0, das ist dieser offizielle ICD-Code. Und mit dieser Diagnose hat man dann den Anspruch, man kriegt dann so ein Indikationsschreiben, in der Psychotherapie wird dann geschrieben, sämtliche psychotherapeutischen Maßnahmen haben nicht weitergeholfen, also ist die Operation quasi jetzt diese Ultima Ratio und damit kann man dann den Antrag bei der Krankenkasse stellen und dann geht es zu dieser Begutachtung. Aber so wie du gesagt hast, es braucht diese Diagnose, ohne das gibt es keine Maßnahmen. Und die Schwierigkeit heute ist, es gibt jetzt nämlich seit 2023 ein neues Gerichtsurteil vom Bundessozialgericht, die genau diese Praxis wieder in Frage gestellt haben, dass eine medizinische Transition oder dass es ja offiziell nicht mehr als Erkrankung gilt. Also dieser ICD-Schlüssel wird ja von der Weltgesundheitsorganisation alle paar Jahre rausgegeben und die haben das jetzt geändert, dass es nicht mehr als psychische Erkrankung gilt, sondern man hat dann einen Schlüssel, das heißt dann offiziell Geschlechtsinkongruenz, das heißt so ein Auseinanderfallen zwischen dem eigenen Geschlechtsempfinden und dem, was einem dann bei Geburt zugewiesen wurde. Und das kollidiert halt miteinander. Und deshalb heißt es jetzt Geschlechtsinkongruenz, also es passt nicht zusammen. Und ist aber nicht mehr in der Kategorie der psychischen Erkrankungen zu finden. Und jetzt hat das Bundessozialgericht 2023 gesagt, ja, wenn es jetzt keine Krankheit mehr ist, dann müssen halt neue Wege finden, wie wir das dann, diese Leistungen irgendwie gewähren können. Und seitdem ist das Ganze in der Schwebe. Und in der Ampelregierung gab es dann einen Gesetzesentwurf, der gesagt hat, oder der das dann neu regeln sollte. Aber dann ist der, eine Woche bevor das im Ausschuss sein sollte, ist die Ampelregierung auseinandergebrochen. Und seitdem haben wir eine sehr unklare Rechtslage. Und es gibt schon erste Krankenkassen, die sich weigern, die Transitionsmaßnahmen zu übernehmen, Hormontherapien, die erschwert werden.
Ist das so? Auf welcher Basis verwehren Sie das dann?
Ja, die verweisen halt oft gerne auf dieses Urteil des Bundessozialgerichts. Das war im Oktober 2023. Und berufen sich, also die wollen natürlich auch alle Geld sparen und berufen sich jetzt darauf, dass sie nicht mehr dafür zuständig sind. Und dass solange es da keine Rechtsklarheit gibt, dass sie das nicht übernehmen wollen, obwohl es eine ausdrückliche Empfehlung von dem, damals war Karl Lauterbach noch Gesundheitsminister und der Spitzenverband der Krankenkassen, die haben dann empfohlen, ausdrücklich das weiterzumachen. Aber es gibt, man merkt schon die Versuche, dass sie es immer weiter vermeiden möchten. Und seitdem ist die Rechtslage ein bisschen unklar. Und wir versuchen natürlich auch mit den Organisationen und Interessenvertretungen und AktivistInnen da ins Gespräch zu gehen und auch jetzt mit der neuen Bundesregierung irgendwie darauf hinzuarbeiten und zu sagen, hier, hört mal, da gibt es eine unklare Rechtslage, da müsst ihr halt jetzt mal was tun. Und das wird noch ein langer und spannender, anstrengender Weg. Also diejenigen, bei denen die Diagnose schon gesichert war, bevor dieses Gerichtsurteil kam, die haben auf jeden Fall noch einen Anspruch. Bei allen anderen, die erst danach ihre Diagnose gestellt bekommen haben, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Und da müssen wir echt noch Überzeugungs- und viel Beratungsarbeit vor allen Dingen leisten. Also was ich dir auch noch gerne nahelegen möchte, ist die unterschiedliche Definition von Geschlecht. Also wenn wir über eine Transition sprechen, dann sprechen wir immer so über den Geschlechtsausdruck, wie man sich nach außen hin präsentiert, über die körperlichen Merkmale und so weiter. Und da gibt es ein ganz schönes Schaubild und zwar, warte mal, darf ich jetzt auch mal eine Mail schicken, wie du mir letztes Mal eine Mail geschickt hast? Schau doch mal bitte rein, was du da findest und dann vielleicht erklärst du es mir. Du kannst da auch unten auf Deutsch klicken.
Also ich sehe ein lila Einhorn, das Gender Unicorn, so heißt das. Und daneben sind ganz viele Kategorien neben diesem lilanen Einhorn. Und da geht es in dieser Übersicht zuerst um die Geschlechtsidentität. Das beinhaltet die Frage, wie fühle ich mich? Weiblich, als Frau, als Mädchen oder männlich, als Mann oder Junge oder als anderes Geschlecht. Dann geht es als zweites um den Geschlechtsausdruck. Wie gebe ich mich nach außen? Also feminin, maskulin oder anders. Dann steht hier bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht, also weiblich, männlich oder inter. Die nächste Ebene bezieht sich auf die sexuelle Anziehung. Ob man sich angezogen fühlt von Frauen, von Männern oder von anderen Geschlechtern. Und dann ist die letzte Ebene, die betrifft die romantische Anziehung. Von wem fühlt sich das Gender Unicorn romantisch angezogen? Von Frauen, von Männern oder von anderen Geschlechtern? Also das sind ganz schön viele Ebenen.
Genau, also wenn wir von Geschlecht sprechen, dann reden wir nämlich immer von diesen unterschiedlichen Ebenen. Geschlecht ist nicht einfach nur, du bist männlich oder weiblich, sondern wir können differenzieren zwischen dem Geschlechtsausdruck. Du siehst hier neben dem Gender Unicorn noch so eine gepunktete Linie. Mhm. Das ist nämlich das, wie präsentiere ich mich in der Gesellschaft? Präsentiere ich mich eher so in männlichen oder in weiblichen Stereotypen oder eher neutral? Dann gibt es die Geschlechtsidentität, das sitzt hier oben im Kopf. Und dann gibt es unten, wo diese DNA-Matrix ist, gibt es die biologische Zuweisung anhand irgendwelchen biologischen Merkmalen. Und die kann zum Beispiel anhand von, also generell wird das Kind bei der Geburt, innerhalb von 5 Minuten kriegst du dein Geschlecht zugewiesen, du kriegst einen Namen zugewiesen, du kriegst eine Nationalität zugewiesen. Und das findet alles bei unmittelbar nach der Geburt statt. Und die Geschlechtszuweisung basiert halt auf den körperlichen Merkmalen, die man bei dir als Kind, als Baby findet. Und bei den biologischen Merkmalen wird dann häufig, kann man feststellen, dass es halt Menschen gibt, die in diese Muster gar nicht so reinpassen. Das ist zwar eine sehr, ich sag mal, geringe Anzahl an Menschen, die sich zum Beispiel die intergeschlechtlich geboren werden, aber dass diese starre Zuordnung nach Männlichkeit und Weiblichkeit, die jetzt anhand der Genitalien oftmals vorgenommen wird, das funktioniert einfach nicht. Es gibt dann auch beispielsweise intergeschlechtliche Menschen, die dann vielleicht erst später herausfinden, dass sie intergeschlechtlich sind, weil sie vielleicht noch innere Organe haben, die typische Geschlechtsorgane sind. Oder es gibt halt auch die Möglichkeit, dass anhand der Chromosomensätze festgestellt wird, okay, diese Person ist jetzt bei Geburt weiblich zugewiesen, hat aber irgendwie ein XY-Chromosom. Das sind dann sogenannte XY-Frauen. Es gibt auch ganz andere Chromosomensätze wie X0 oder Y0 oder 3X und so weiter. Es gibt dieses binäre Spektrum, was wie Geschlecht oftmals definiert wird, das existiert so halt einfach nicht. Dann gibt es noch Hormonstatus und so weiter. Also viele verschiedene Varianten oder Ebenen, wie man die biologischen oder medizinischen Merkmale eines Menschen irgendwie in Geschlecht definieren kann. Und daran sieht man einfach, dass Geschlecht nicht so einfach Geschlecht ist, sondern dass man die unterschiedlichen Ebenen ausdifferenzieren muss. Es gibt die Geschlechtsidentität, es gibt die Art und Weise, wie ich mich präsentiere, also der Geschlechtsausdruck, die biologischen Merkmale und das, was man insbesondere jetzt so in transfeindlichen Kreisen oftmals sieht, ist, dass da immer wieder versucht wird, auf die Biologie zu reduzieren.
Ja.
Und genau das ist das Problem. Das ist dann keine Biologie mehr, das ist dann ein Biologismus, der dann versucht, die Merkmale einfach auch alleine so auf die Fortpflanzungsfähigkeit irgendwie zu reduzieren, aber völlig ignoriert, dass es da noch ganz andere Ebenen gibt. Das ist ein hochkomplexes Themengebiet und lässt sich nicht so einfach definieren.
Mhm.
Und das sind alles halt Teile, die bei einer Transition berücksichtigt werden, also sowohl die Geschlechtsidentität, die ist halt die Grundlage, um dann zum Beispiel in der Psychotherapie dann irgendwann auch die Indikationen zu bekommen, um medizinische Maßnahmen durchzuführen. Der Geschlechtsausdruck, da zählt dann zum Beispiel auch jetzt mit dazu, dass ich mich möglichst weiblich präsentieren möchte. Das heißt, ich möchte auf meine Gesichtsbehaarung, auf die Barthaare irgendwie verzichten, was ich dann auch immer mehr in Richtung Weiblichkeit mich ausdrücken möchte und so weiter. Also das alles sind Ebenen, die als Teil der Transition irgendwie mit angesehen werden. Und zu diesen ganzen medizinischen Maßnahmen zählen zum Beispiel die Hormontherapie. Da gibt es bei Jugendlichen, gibt es dann zusätzlich noch diese ganzen Pubertätsblocker, die man nur für einen kurzen Zeitraum in der Regel nimmt, bevor man mit den gegengeschlechtlichen Hormonen dann irgendwann anfängt. Und die gegengeschlechtlichen Hormone, die nimmst du dann in der Regel ein Leben lang, wenn du, ich sag mal, im Genitalbereich operiert wurdest und nicht mehr eigene Hormone produzieren kannst. Also der Körper oder der Mensch ist ja auf die geschlechtlichen oder Sexualhormone, wie sie oft genannt werden, ist der Mensch angewiesen. Und deshalb macht man so eine Hormontherapie eigentlich ein Leben lang in der Regel. Dann unterscheidet man halt noch zwischen den Operationen, die im Brustbereich stattfinden, die sogenannten Top Surgery, und die Operationen, die im unteren Bereich stattfinden. Das ist die sogenannte Bottom Surgery, also alles, was mit einer Neovagina zu tun hat oder diese Phalloplastik für Transmänner, das dann quasi ein Penoidaufbau erstellt wird. Dann gibt es noch medizinische Maßnahmen wie Logopädie für eine Stimmeanpassung, dass du logopädisches Training machst, damit deine Stimme, das gibt es auch für Transmänner, habe ich letztens erfahren, aber überwiegend für Transfrauen, die dann ihre tiefe, männliche, maskuline Stimme auch ihrem Geschlechtsausdruck anpassen, dass es auch eine möglichst weiche, weiblichere Stimme wird. Dazu gehört dann auch eine Haarentfernung im Gesicht beispielsweise. Oder die Psychotherapie ist natürlich auch eine medizinische Maßnahme, die damit dazu gehört. Und so sieht man, es gibt ein ganz breites Spektrum an Maßnahmen, die man in so einer Transition alles machen muss. Oder muss man nicht, aber es ist immer freiwillig. Jeder Mensch entscheidet auch, wie weit man diese Maßnahmen durchführt oder eben nicht. Es gibt da keinen Königsweg, der sagt, das und das ist jetzt der richtige Weg oder du musst jetzt alle Operationen machen oder so. Jeder Mensch entscheidet das für sich, ob er jetzt eine Genital-OP machen möchte oder nur eine Brust-OP oder ähnliches. Das ist alles jedem Menschen selbst überlassen. Also da gibt es keine Verpflichtung, das komplett bis zum Ende durchzuziehen oder so. Und festgehalten wird das Ganze in den Richtlinien vom medizinischen Dienst, wo dann auch diese Begutachtungsprozedur beschrieben wird und so weiter. Und da gibt es Beispielsweise vom Bundesverband Trans, die haben dann eine Broschüre rausgegeben, wie man am besten ja Beratungsarbeit in dieser Situation, in so einer Transition leisten kann und so weiter. Die würde ich auf jeden Fall, das können wir später dann in den Steady-Newsletter irgendwie mit reinpacken, wo man quasi so eine, ja, so einen Leitfaden hat, wie man in so einer Transition Menschen begleiten kann.
Ja, voll gut. Das könnte dann ja auch für Schulpersonal zum Beispiel interessant sein, letztlich für alle Berufsgruppen, aber sicherlich insbesondere für solche, die mit vulnerablen Altersgruppen zu tun haben. Ja, finde ich super. Wieder viel gelernt, Julia. Wow, danke.
Freue ich mich.
So, jetzt aber erstmal der Anruf aus der Vergangenheit. Heute hören wir von Clara. Clara betreibt die Lilly-Elbe-Bibliothek und was das Besondere an dieser Privatsammlung ist, das erzählt sie euch am besten selbst.
Hallo, ich bin die Clara von der Lilly-Elbe-Bibliothek und möchte euch kurz die Bibliothek vorstellen. Es ist eine Sammlung zu Trans- und Inter-Büchern und Filmen und geht im Kern ungefähr auf das Jahr 2000 zurück, wo ich angefangen habe, die ersten Bücher zu kaufen. Inzwischen umfasst die Sammlung ungefähr 1600 Bücher und Filme zu den Themen Trans und Inter. In den letzten Jahren habe ich außerdem angefangen, mich mit Transbiografien zu beschäftigen, also mich mit Personen aus der frühen Transgeschichte oder dazu zu recherchieren und zu forschen und habe Biografien ausgegraben oder lose Enden aufgedeckt. Und das macht mir auch richtig Spaß und ich bin gespannt, was noch kommen wird. Und ich habe euch heute die Geschichte von Dora Richter mitgebracht. Sie wurde 1892 in Seifen geboren und lebte bis 1966. Wir sollten sie unbedingt kennenlernen, weil sie eine wichtige Pionierin für die Transgeschichte ist. Sie hat vor 100 Jahren ihren Weg als Transfrau erkämpft. Das muss unglaublich viel Kraft erfordert haben. Jetzt ein bisschen mehr zu ihrem Leben. Dora Richter wurde 1892 in Seifen, heute Rzeszowna, in Böhmen, in der Nähe von Karlsbad geboren, ganz in der Nähe zur sächsischen Grenze, im Erzgebirge. Schon als Kind empfand sie sich als Mädchen und ertrug kaum ihren männlichen Körper. Durch ihre ganze Jugend und jungen Erwachsenenjahre zieht sich ein Muster. Sie fühlte sich zu Männern hingezogen, aber mit ihrem Körper und ihrer weiblichen Identität war das schwierig und sie hatte nie eine glückliche Beziehung. Sie war ziemlich viel unterwegs an verschiedenen Orten, lebte in der Nähe von ihrem Heimatdorf, im Riesengebirge und auch in Leipzig war sie mal. 1923 kam sie schließlich nach Berlin zu Magnus Hirschfeld, ins Institut für Sexualwissenschaft. Dort konnte ihr endlich geholfen werden. Sie war Hausangestellte, lebte in der weiblichen Rolle und bekam eine medizinische Behandlung. Im Mai 1923 hatte sie ihre erste geschlechtsangleichende Operation. Sie ist damit die erste Transfrau mit einer solchen Operation, die wir kennen. In Berlin blieb sie dann für 10 Jahre und hatte 1931 noch 2 weitere geschlechtsangleichende Operationen. Als 1933 die Nazis an die Macht kamen, wurde das Institut überfallen und lange dachte man, dass Dora dabei ums Leben kam. Ihr Schicksal war lange unbekannt. Dann habe ich aber Spuren ihres Überlebens gefunden. 1934 war sie noch in Berlin und sie konnte endlich ihren Namen ändern. 1939 war sie wieder in ihrem Heimatdorf in Seifen. Dorthin war sie wahrscheinlich vor den Nazis geflohen. Aber nach Kriegsende musste sie ihr Heimatdorf verlassen. 1946 wurden die Deutschen vertrieben und Dora Richter kam ins fränkische Allersberg, in die Nähe von Nürnberg. Dort lebte sie noch bis 1966 und wurde über 70 Jahre alt. Leider sind alle Spuren ihres Lebens verschwunden. In ihrem Heimatdorf stehen auch noch 3 Häuser. In Berlin gibt es kein Institut mehr. Auch das Gebäude wurde zerstört. Und in Allersberg gibt es keine Spuren mehr. Selbst das Grab ist längst verschwunden. Aber es gibt noch ZeitzeugInnen, die sich an Dora erinnern können, wie sie immer mit schwarzen, langen Röcken herumlief, immer eine Taube in der Handtasche hatte und Gitarre spielte. Für die Community hat Dora wichtige Pionierarbeit geleistet. Sie dürfte erheblich dazu beigetragen haben, dass Magnus Hirschfeld und sein Umfeld bereit waren, Transpersonen medizinisch zu behandeln und sie schließlich auch zu operieren. Dora war die Erste. Und ich ganz persönlich finde sie auch sehr spannend. Nach allen Quellen, die ich kenne, war sie ruhig, freundlich und beliebt. Trotz ihrer inneren Kämpfe. Und trotzdem war sie so hartnäckig, dass sie als eine der allerersten eine Transition mit rechtlicher Anerkennung und medizinischer Behandlung schaffte und als Frau leben konnte. Und das in diesen schwierigen Zeiten.
Also was ich so beeindruckend finde, dass man in der Zeit, wo man noch gar nicht weiß, wie geschlechtsangleichende Operationen funktionieren, den Mut zu haben, eine durchführen zu lassen, da, also erstmal, da musst du ja Angst haben, das ist ja was völlig Neues, du weißt auch gar nicht, ob du diesen Prozess überlebst und sie hat ja insgesamt, also die erste Operation gemacht, und dann hat sie noch 2 Nach-OPs gehabt und so. Das muss ja ein enormer Leidensdruck gewesen sein, dass man sagt, das ist nicht mein Körper und ich muss das jetzt und ich will das jetzt irgendwie anpassen. Und das in so einer Zeit, wo die medizinischen Möglichkeiten noch gar nicht erforscht waren, da ist sie eine ganz große Wegbereiterin, die so viel Forschungsarbeit auch ermöglicht hat und sich zum Glück auch an den richtigen Menschen gewendet hat mit Magnus Hirschfeld und so. Also das ist, finde ich, echt sehr bewundernswert, dass da jemand so diesen Mut aufbringen kann in so einer Zeit.
Total wichtige Pionierin der Transgeschichte. Danke an Clara, die uns diese Geschichte von Dora Richter erzählt hat. Mut, mutig, das war auch das Wort, was mir auf jeden Fall so durch den Kopf gegangen ist. Und Selbstverwirklichung. Also diese mutige Selbstverwirklichung zu einer Zeit, das ist über 100 Jahre her, absolut Wahnsinn. Aber mich hat auch Claras Detektivarbeit total beeindruckt, die nämlich die verloren geglaubte Lebensgeschichte von Dora wieder in so Puzzleteilen zusammenbekommen hat. Also sie ist auf jeden Fall echt eine beeindruckende Persönlichkeit und es ist so wichtig, solche Geschichten zu sammeln und zu sichern auch.
Ja, also ich freue mich auch, dass Clara sich da, ich folge ihr schon sehr lange und als ich diese Lili Elbe Bibliothek damals entdeckt habe, fand ich das sofort gut und spannend, weil ich immer dafür bin, Material für Archive und so weiter sicherzustellen, damit das halt für die Nachwelt irgendwann mal alles festgehalten wird und dass es dokumentiert ist und so weiter. Und deshalb ganz herzlichen Dank an Clara, die mit der Lili Elbe Bibliothek auch eine ganz wichtige Arbeit leistet und Dora Richter hier für uns vorgestellt hat. Also in der Community-Frage hat sich jemand gemeldet und gesagt, dass Transmenschen nicht selbst dafür sorgen sollten, als Anhängsel für Lesben und Schwule zu gelten. Und dazu muss ich sagen, dass wir als Trans-Community, du als Trans-Person, Trans-Frauen insbesondere, gerade damals bei den Stonewall Riots, das waren die ersten, die auf die Straße gegangen sind und sich gegen die staatliche Unterdrückung und so weiter gewehrt haben. Also Trans-Personen waren noch nie, für mein Empfinden, noch nie irgendwie nur ein Anhängsel, sondern ja quasi auch WegbereiterInnen und deshalb finde ich das so schwierig, immer so, also ich betrachte immer die komplette queere Community und nicht nur einzelne Teile von der queeren Community. Wir dürfen uns da insbesondere in den heutigen Zeiten nicht spalten lassen und niemand darf von irgendwem anders als Anhängsel sein, sondern wir alle werden mehr oder weniger unterdrückt oder sind nicht gleichberechtigt vor dem Gesetz und so weiter. Und da sollten wir, glaube ich, alle zusammenhalten. Das finde ich ganz wichtig. Und dass wir uns selbst nicht irgendwie als Anhängsel sehen von irgendwem oder von anderen Gruppen oder so.
Also ich würde jetzt gerne Amen sagen, aber dann klingt das so, als würde ich das veralbern. Aber ich sage es wie die Hip-Hopper. Word.
Word. Mic drop.
Ja.
Ja, das war die Frage von oder die Aussage von einer Person bei Instagram, die geschildert hat, was für mich sehr wichtig ist, dass wir als Transmenschen selbst dafür sorgen, nicht immer nur als Anhängsel für Lesben und Schwule zu gelten und so. Und darauf wollte ich gerne mal reagieren.
Okay, wir kommen jetzt wieder in den Bereich E-Mail-Postfach. Dahin schicke ich dir jetzt was? Oder habe ich schon? Nee, habe ich noch nicht. Nee, ich habe es noch nicht abgeschickt. Ich schicke es jetzt ab. Also, ich habe dir wieder ein Objekt zugeschickt. Für die Leute, die unsere erste Folge noch nicht gehört haben. Julia bringt immer ein Thema mit, von dem ich vorher nichts weiß. Und ich bringe ein Objekt mit, von dem Julia vorher nichts weiß. Und dieses Objekt schicke ich ihr dann live auf den Punkt. Sie öffnet die E-Mail, beschreibt, was sie da sieht. Ordnet es vielleicht schon ein, wenn sie es weiß. Ansonsten erzähle ich ihr, was das Objekt mit Transgeschichte zu tun haben könnte.
Mir hat jemand ein Feedback zu dieser E-Mail-Geschichte gegeben und hat gefragt, ist das wirklich so? Habe ich gesagt, ja, das ist jetzt nicht irgendwie gestellt, sondern ich sitze am Computer, Kathleen sitzt auch am Computer, schickt mir eine Mail und in dem Moment mache ich die Mail auf und dann sehe ich das, was sie mir geschickt hat. Das ist nicht irgendwie gefaked. So, warte. E-Mails. Also, ich habe die E-Mail aufgemacht und was ich sehe, ist ein Geldstück oder ein Goldstück. Und ich versuche mal zu identifizieren, was das ist. Also ich lese Honoris Causa, Joseph Pulitzer. Pulitzer kenne ich. Ich kenne den Pulitzerpreis. Das ist doch für SchriftstellerInnen, die für besonders herausragende Werke oder Arbeit irgendwie gewürdigt werden,
ja,
oder?
Ja, genau. JournalistInnen, also es ist ein Preis für Journalismus, für Kunst, für Theater.
Hast du eine Ahnung, was Transgeschichte und der Pulitzerpreis gemeinsam haben?
Nee, gar nicht. Jetzt bin ich aber echt gespannt.
Der amerikanische Dramaturg Doug Wright bekam 2004 einen Pulitzerpreis für sein Theaterstück I Am My Own Wife. Und das war eine Hommage an Charlotte von Mahlsdorf. Von Mahlsdorf war eine Transfrau. Sie war Überlebende der Nazi-Diktatur und bekannte Persönlichkeit der queeren oder der LGBTQIA-Plus-Szene der DDR. Bis heute gibt es das von ihr gegründete Gründerzeitmuseum in Berlin-Mahlsdorf, ausgestattet mit Exponaten aus ihrer eigenen Sammlung. Sie startete das Gutshaus Mahlsdorf 1960 und musste es zu DDR-Zeiten vor den Behörden schützen. Also so Privatsammlungen, das ging halt nicht. Und als die Behörden ihr Museum 1974 verstaatlichen wollten, begann Charlotte von Mahlsdorf kurzerhand ihren Besitz an BesucherInnen zu verschenken. Also eine Rebellin. In ihrem Gutshaus beherbergte sie übrigens auch den ersten Verein für schwul-lesbisches Leben in der DDR. Mhm. Aber um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, zurück zu dem Pulitzerpreis. Die Geschichte dieses Pulitzer-bepreisten Theaterstücks basiert auf realen Interviews mit Charlotte von Mahlsdorf. Es ist ein Ein-Personen-Stück, in dem alle Rollen, auch Charlotte selbst, von einer einzigen Schauspielerperson gespielt werden. Und durch den Pulitzerpreis wurde die Lebensgeschichte von Charlotte von Mahlsdorf bekannt. Und der Preis honorierte ein Werk, das eine Transfigur ins Zentrum rückte, zu einer Zeit, in der Trans-Themen in Mainstream-Medien so gut wie nicht vorkamen oder wenn, dann sehr stereotyp. Von daher kann der Preis sicher auch als kulturell fortschrittliches Signal gedeutet werden, der Transgeschichten eine Relevanz beimaß. Allerdings muss aus heutiger Sicht auch kritisiert werden, dass diese Transgeschichte von einem Cis-Autor geschrieben wurde und dass die Rolle der Charlotte in der Originalproduktion von einem Cis-Mann gespielt wurde. Also Repräsentanz und Teilhabe an der Darstellung der eigenen Geschichten, das war bei Wrights Stück nicht der Fall. Und trotzdem ein wichtiger Beitrag, finde ich. Und ja, und deswegen habe ich das heute als Objekt mit dabei gehabt.
Also ich habe von Charlotte von Mahlsdorf schon mal gehört, aber ich kann jetzt nicht viel über sie sagen. Ich weiß, dass sie eine auch so eine Art Aktivistin gewesen ist, aber vielmehr ich kenne eigentlich nichts mehr als den Namen.
War sie? Sie war Aktivistin und sie hat meines Wissens kurz nach der Wende, ich glaube 91 oder 92, auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Für ihre Arbeit und auch für ihre Hartnäckigkeit. Also das ist auf jeden Fall eine echt spannende Persönlichkeit, diese Charlotte von Mahlsdorf.
Ah, ja. Was ich so cool finde, dass dieses Werk, wann war die Auszeichnung mit dem Pulitzerpreis?
2004.
Und das Werk selbst, wann ist sie geboren, Charlotte von Mahlsdorf?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber also sie war 10, glaube ich, als der Zweite Weltkrieg begann. Mhm. Und ist gestorben, glaube ich, Anfang der Nullerjahre.
Ich habe gerade mal gegoogelt, 18. März 28 bis 30. April 2002 hat sie gelebt. Und ich hatte nur gerade den Gedanken, der Pulitzerpreis, dass das alles viel früher gewesen wäre, dann finde ich das spannend, dass damals wurde Transgeschlechtlichkeit irgendwie gefeiert und groß ausgezeichnet, also mit einem der höchsten Preise in diesem Bereich irgendwie ausgezeichnet, und heute wird das oftmals sehr stark innerhalb der Gesellschaft auch kritisiert und problematisiert und so weiter, und das finde ich stark. Aber dass das mit der mit dieser Münze, das finde ich ja stark, diese Verbindung daherzustellen. Richtig cool, Dankeschön.
Oh, das freut mich. Ich wusste auch nicht, wie soll ich denn jetzt einen Pulitzerpreis als Objekt darstellen? Und dann habe ich halt gegoogelt und diese olle Münze gefunden und gedacht, na gut, dann wird es wohl offenbar die Münze werden als Objekt heute.
Ja.
Das war das Objekt.
Voll gut.
Wir haben noch was Schönes, ne? Die Kulturtipps.
Ich freue mich, bin sehr gespannt.
Dass du noch nicht im Gründerzeitmuseum von Charlotte von Mahlsdorf gewesen bist, das hast du ja eben gesagt, Julia. Von daher, lass uns doch das nächste Mal, wenn du in Berlin bist, zusammen dahin.
Bin ich sofort dabei.
Das wäre mein heutiger Kulturtipp, das Gründerzeitmuseum von Charlotte von Mahlsdorf in Berlin. Aber auch noch einen weiteren Punkt. Es gibt nämlich noch einen Film von Rosa von Braunheim, der trägt den gleichen Titel wie das Theaterstück, allerdings in Deutsch. Ich bin meine eigene Frau. Und das ist ein semi-dokumentarischer Spielfilm aus dem Jahr 1992, in dem Charlotte von Mahlsdorf sich selbst und aber auch die Erzählerin ihrer eigenen Geschichte spielt. Das also nochmal in Richtung Herstory. Auch sehr sehenswert. Und weil es heute viel um Theater ging, ich freue mich drauf, dass im Oktober in der Berliner Schaubühne das Stück Paradiesische Zustände Premiere feiern wird von und mit Henry Maximilian Jacobs, basierend auf dessen gleichnamigen Buch. Paradiesische Zustände erzählt die Geschichte einer Transition, des langen Wegs zur Selbsterkenntnis und des Hindernislaufs durch Behörden, Ämter und von sozialen Herausforderungen und verbindet, so steht es im Ankündigungstext, Einfühlungsvermögen und beißenden Humor. Das mag ich. Ein letztes noch, weil ich auch nicht möchte, dass unsere Kulturtipps so Berlin-zentriert sind, auch wenn es natürlich nahe liegt, dass ja kultureller Output oft in den Metropolen stattfindet. Weit weg von Berlin, in Schwäbisch Gmünd, wird aktuell und noch bis zum 26. Oktober die Ausstellung »Wish You Were Queer«, Unsichtbarkeit von LSBTI, Sternchen in Kunst und Geschichte, gezeigt. Im Museum im Prediger in Schwäbisch Gmünd. Und wenn ihr da unten seid und da wart, dann erzählt uns super gerne, wie es war. Alle unsere Tipps und auch alle anderen Themen findet ihr natürlich im Steady Newsletter von Unboxing Trans. Den Link gibt's in den Shownotes.
Super, cool, dankeschön. Henry Maximilian Jacobs hat vorher schon ein anderes Buch geschrieben und das heißt All die brennenden Fragen, und da habe ich tatsächlich einen Beitrag mit als Co-Autorin mitgeschrieben. Und deshalb kenne ich Henry ganz gut. Das neue Buch, Paradiesische Zustände, kenne ich. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Aber Henry ist ein wahnsinnig toller Mensch und auch Musiker und hat auch ein wundervolles Herz und brennt für all diese queeren oder Trans-Themen und so. Kulturempfehlung habe ich auch. Ich war in Berlin und habe mir dort eine Ausstellung angeguckt. Und zwar ist es das Projekt von Beyond Labels. Und zwar geht es dabei um Frauen, die als, so, wir haben ja vorhin über Geschlechtsausdruck und so gesprochen, Frauen, die sich eher maskulin in ihrem Geschlechtsausdruck präsentieren und deshalb häufig Benachteiligungen erfahren. Also sowohl, weil sie als männlich wahrgenommen werden, dass man ihnen dann mal irgendwelche coolen Sprüche, weil du bist ja ein Kerl, so jetzt stell dich mal nicht so an und so weiter. Aber auch gerade, weil sie Frauen sind, auch häufig sexistische Erfahrungen machen müssen und so weiter. Also da dort eine Mehrfachdiskriminierung erfahren, weil sie maskuline Frauen sind. Und dieses Projekt Beyond Labels will darauf aufmerksam machen, dass maskuline Frauen häufig auch von Diskriminierung betroffen sind, auch was den Besuch auf der Toilette betrifft beispielsweise, dass man ihnen sagt, ey, du bist ein Kerl, du gehörst hier nicht rein und solche Sachen. Und das finde ich ein sehr spannendes Projekt. Das war jetzt im Juli in Berlin auf Ausstellung und es sind weitere Ausstellungen geplant. Neue Termine gibt es wohl bisher noch nicht, aber die haben einen tollen Instagram-Kanal, wo man denen folgen kann und sich auch diese Interviews von den einzelnen maskulinen Frauen mal anschauen kann. Und das möchte ich einfach nur mal als Empfehlung hier aussprechen.
Ja, klingt spannend. Die Handle von dem Instagram-Kanal packen wir auch mit in den Steady Newsletter.
Genau.
Hey Julia, wir haben hier jetzt nur noch unsere letzte Rubrik. Wir sind schon wieder am Ende.
Die letzte Rubrik sind unsere Preise.
Ja, unser Angstkatzenhäschen und unser Blumenstrauß.
Das Angstkatzenhäschen. Das Angstkatzenhäschen geht immer an Menschen oder Organisationen, die mit besonderer Transfeindlichkeit aufgefallen sind. Und das geht dieses Mal an den DART-Verband.
Oh ja, I heard.
Die haben nämlich kürzlich Transpersonen aus dem Dartsport ausgeschlossen. Normalerweise ist in vielen Sportarten werden Transfrauen insbesondere ausgeschlossen, weil man ihnen körperliche Vorteile nachsagt, dass sie eine männliche Pubertät durchlaufen haben und so weiter. Und der Dartverband hat jetzt nicht nur Transfrauen, sie haben gesagt, im Frauensport dürfen nur Personen antreten, die bei Geburt das Geschlecht weiblich zugewiesen bekommen haben. Sie haben aber gleichzeitig klargestellt, das würde ja dann auch Transmännern erlauben, im Frauensport teilzunehmen, dass die ebenfalls ausgeschlossen werden. Das heißt, sowohl Transfrauen als auch Transmänner wurden aus dem Dartsport ausgeschlossen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass die dieses Angstkatzenhäschen dieses Mal verdient haben. Der goldene Blumenstrauß geht dieses Mal an die Frau von dem französischen Präsidenten, Brigitte Macron. Diese hat sich nämlich jetzt in der letzten Zeit immer häufiger gegen die Anschuldigungen juristisch gewehrt, dass sie eine Transfrau, angeblich eine Transfrau sein soll. Und natürlich ist Transsein nichts Schlechtes, aber sie geht gegen die Verleumdungen vor. Nicht gegen, dass das eine Beleidigung sei, sondern dass es eine Verleumdung ist. Und das finde ich auch nochmal, dass sie da ein klares Zeichen setzt und sagt, es ist kein Fehler oder es ist kein Makel, irgendwie trans zu sein.
Also wir haben hier gerade ein kleines technisches Problem zum Ende unseres Podcasts. Aber Julia hat mir gerade in den Chat geschrieben, dass der heutige Blumenstrauß an Brigitte Macron geht. Und ich vermute dafür, dass sie einfach so viel Bullshit aushalten muss. Ihr werden hässliche Sachen unterstellt, die mit transfeindlichen Narrativen zu tun haben. Ich will das jetzt hier nicht ausbreiten, aber wahrscheinlich hat sie jetzt von Julia den Blumenstrauß bekommen. Das ist nonverbale Kommunikation, so würde ich das jetzt mal nennen. Das ist für eine Podcast-Aufzeichnung extrem lustig, dass ich Julia plötzlich nicht mehr hören kann. Aber unsere Aufzeichnung läuft und ich kann mir vorstellen, hast du gerade schon dich verabschiedet?
Nein. Nein, aber ich mach's jetzt. Also, ich danke allen, die unseren Podcast unterstützen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt den Podcast, schickt ihn an eure FreundInnen, abonniert unseren Newsletter, schaut bei Steady rein und dann würden wir uns freuen, euch beim nächsten Mal wieder zu hören.
Ich sehe einen Daumen hoch, also sag ich jetzt vielleicht nochmal was für den Fall, dass Julia irgendwas vergessen hat. Unsere nächste Folge, Folge 3, kommt in einem Monat. Hoffentlich freut ihr euch genauso drauf wie wir. Ich fand's wieder ganz schön mit dir, Julia. Ich freue mich, wenn wir bald einen Ausflug nach Mahlsdorf machen. Und ihr findet alle Infos zur heutigen Folge im Steady Newsletter. Ihr könnt uns da auch supporten, wenn ihr möchtet. Wir würden uns total freuen. Und lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht unterkriegen. Und lasst euch vor allem nicht von irgendeiner nicht funktionierenden Technik nicht unterkriegen. Da haben wir gerade noch so die Kurve bekommen. Ciao!